NDR Info. Themen des Tages.
Heute mit Sebastian Ottowitz und einem Signal der Bundesregierung in Richtung Iran. Wenige Tage nachdem dort ein Deutsch-Iraner hingerichtet worden ist, da verkündete die Bundesaußenministerin Baerbock heute ihre Konsequenzen für den Iran.
Daher habe ich entschieden, die drei iranischen Generalkonsulate in Frankfurt am Main, München und Hamburg zu schließen.
Annalena Baerbock. Das Schicksal von Jamshid Shammat hat also diplomatische Folgen. Warum diese Reaktion jetzt und was bedeutet das auch politisch? Gleich Thema bei uns. Außerdem natürlich die verheerenden Unwetter im Süden Spaniens mit inzwischen mindestens 158 Toten. Und wir sprechen über die Idee der ARD, wie Deutschland beim Eurovision Song Contest wieder erfolgreich werden soll, nämlich mit Stefan Raab. Wie das funktionieren soll, auch eines unserer NDR-Info-Themen des Tages. Schön, dass Sie dabei sind. Vor 4 Jahren hatte der Iran Jamshid Shammat in Dubai festgenommen, später zum Tode verurteilt. Er soll an einem Anschlag beteiligt gewesen sein. Er hat ein Teileständnis abgelegt, das aber wohl unter Folter erzwungen wurde. Die Bundesregierung protestierte nach Bekanntwerden der Hinrichtung scharf. Der deutsche Botschafter in Teheran ist nach Berlin zurückgerufen worden. Es gab gegenseitige Einbestellungen, aber das war's dann erst einmal. Bis heute. Jetzt greift die Bundesaußenministerin durch. Charlotte Voss.
Außenministerin Annalena Baerbock hatte angekündigt, die Ermordung des Deutsch-Iraners Jamshid Shammat würde schwerwiegende Folgen haben. Nun hat sie entschieden.
Wir haben Teheran immer wieder unmissverständlich klargemacht, dass die Hinrichtung eines deutschen Staatsangehörigen schwerwiegende Folgen haben wird. Daher habe ich entschieden, die drei iranischen Generalkonsulate in Frankfurt am Main, München und Hamburg zu schließen.
Bei einem Pressestatement in New York begründete Baerbock die Entscheidung mit dem menschenverachtenden Agieren der iranischen Führung. Sie kritisierte Teheran dafür, die Ermordung in den Kontext mit Deutschlands Unterstützung für Israel zu stellen. Nicht ohne Grund seien die deutsch-iranischen diplomatischen Beziehungen bereits mehr als auf einem Tiefpunkt, so Baerbock.
Wie keine andere Bundesregierung zuvor haben wir das menschenverachtende Agieren des Regimes in Iran in den letzten Jahren klarstens benannt. Seine destabilisierende und schädliche regionale Rolle, die Raketenlieferungen an Russland, die Unterstützung regionaler Terrorgruppen wie Hisbollah, Hamas und Houthis, die direkten Angriffe auf Israel mit Drohnen und Raketen, das intransparente Nuklearprogramm und nicht zuletzt die schwerwiegende Repression gegen seine eigene Bevölkerung, wie bei den Frauen, Leben, Freiheit, Protesten.
Insgesamt fällt ihre Reaktion auf die Hinrichtung härter aus als von vielen erwartet. Die Botschaft in Berlin bleibt aber geöffnet und ist weiter für die konsularische Betreuung der 300.000 Iraner in Deutschland zuständig. Auch die deutsche Botschaft in Teheran bleibt geöffnet. Zum einen, um sich weiter für dort inhaftierte deutsche Staatsangehörige einsetzen zu können. Zum anderen würde ihre Schließung vom iranischen Regime und seinen Helfern als Sieg interpretiert werden. Auf EU-Ebene setzt Deutschland sich dafür ein, iranische Revolutionsgarden auf die Terrorliste zu setzen.
Erst vor 2 Wochen haben wir in der EU ein weiteres Sanktionspaket umgesetzt, das es Iran eher unmöglich macht, in Europa zu landen. Und bekannt ist, dass ich in Brüssel auf die Terrorlistung der Revolutionsgarden dränge, nachdem wir nun ein Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf haben, was die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen hat.
Baerbock sprach der Familie Jamshid Shammat, der wegen angeblicher Terrorangriffe hingerichtet worden ist, erneut ihr Mitgefühl aus. Für dessen Angehörige gehe es darum, den Ehemann, den Vater zu beerdigen.
Fragen wir dann nochmal nach bei Christina Nagel in Berlin. Die Hinrichtung ist jetzt mehrere Tage her. Warum kommt dieser Schritt erst jetzt und nicht unmittelbar?
Weil man sich natürlich erst nochmal verständigt hat und genau überlegt hat, welche sind jetzt die Maßnahmen und die Schritte, die man jetzt tatsächlich gehen kann. Weil man hat natürlich auch noch ja ein paar Anliegen. Man hat ja sehr klar gesagt, dass man auch den Leichnam wieder zurückhaben möchte, dass man zumindest den bekommt, dass der nicht irgendwo im Iran verscharrt wird, sondern dass die Familie Abschied nehmen kann. Das heißt, man hat sicherlich auch nochmal versucht, da ein Stück weit auf den Iran einzuwirken. Aber jetzt hat man eben gesagt, jetzt muss auch eine Entscheidung kommen, die ja auch von vielen erwartet worden ist und wo viele gesagt haben, da muss jetzt aber auch wirklich einiges passieren. Das kann man so nicht stehen lassen.
Genau, das war der Außenministerin ja auch vorgeworfen worden. Ihre stille Diplomatie sei gescheitert, hieß es unter anderem vom CDU-Chef Merz. Ist das jetzt also der Versuch, mal ein anderes Gesicht zu zeigen, Stärke zu demonstrieren?
Also das Auswärtige Amt weist schon mal den Begriff stille Diplomatie relativ weit von sich, weil sie sagen, wir reden ja offen darüber. Wir haben ja gesprochen darüber, dass die Außenministerin mit ihrem iranischen Amtskollegen geredet hat. Man hat immer wieder gesagt, dass man sich um den Fall kümmert. Aber man ist da eben nicht wirklich weitergekommen, weil die iranische Seite wirklich gesagt hat, interessiert uns nicht, wenn ihr auch meint, das ist ein deutscher Staatsbürger, für uns ist er ein Iraner, für uns ist er ein Terrorist, deshalb lassen wir euch da auch nicht ran und auch nicht rein in die Prozesse und sagen euch auch nicht, wo der Mann ist. Das heißt, da hat man schon gesehen, da kommt man nicht weiter. Trotzdem war die Hinrichtung natürlich jetzt nochmal ein richtiger Schlag ins Gesicht, muss man sagen. Damit ist auch so die letzte Hoffnung, dass es mit der neuen Regierung in Teheran vielleicht ein bisschen gemäßigter zugehen könnte, wirklich vorbei. Und die Außenministerin hat ja auch nochmal aufgezählt in ihrem Statement, was alles in der Zwischenzeit passiert ist. Und da hat sich der Ton schon mal sehr verändert und jetzt verändert sich eben auch noch einiges auf der diplomatischen Ebene.
Ja, was heißt das denn für die diplomatischen Beziehungen jetzt künftig zwischen Deutschland und dem Iran? Sind die überhaupt noch existent?
Die sind auf jeden Fall noch existent, weil man ja sagt, wir schließen zwar die Generalkonsulate, wir lassen aber die Botschaft offen. Und das heißt natürlich nicht nur, dass es weiterhin eine iranische Botschaft in Berlin gibt, sondern das heißt natürlich auch im Gegenzug, dass es eine deutsche Botschaft in Teheran gibt. Und das ist der deutschen Seite auch sehr wichtig, weil man eben sagt, wir brauchen da weiter Ansprechpartner, auch für die regimekritische Opposition. Wir wollen natürlich weiter ein Ohr haben am Mullah-Regime und da was mitkriegen. Und man will natürlich auch gleichzeitig, dass die iranische Community hier, die ja sehr groß ist mit fast 300.000 Menschen, dass die natürlich auch die Möglichkeit haben, noch ihren Papierkram zu machen. Dazu braucht es die Botschaft, dazu braucht es ja irgendeine Form, wo man seine Angelegenheiten dann regeln kann, wenn irgendwas ist. Und man will diesen Gesprächskanal offen haben, weil man hat eben bei anderen Ländern, bei Syrien, Afghanistan zum Beispiel, ja gemerkt, wie schwierig es sein kann, wenn man gar keine diplomatischen Beziehungen mehr hat.
Also der Gesprächskanal bleibt offen. Die Iranerinnen und Iraner hier in Deutschland können auch weiterhin ihre Angelegenheiten regeln über die Botschaft. Wie schwer wiegt dieser Schlag dann gegen den Iran, diese Schließung der drei Konsulate überhaupt?
Das ist schon ein Schritt, der in der Diplomatie sehr selten gegangen wird. Und insofern würde ich sagen, in diesem diplomatischen Instrumentenkasten, den man als Rechtsstaat benutzt, ist das schon ein sehr schwerwiegender Einschnitt. Wenn Sie jetzt fragen, ob das die iranische Führung beeindruckt, dann würde ich wahrscheinlich dazu tendieren zu sagen, nein, eher nicht. Aber die Frage ist ja eben auch, ob es dabei bleibt. Und da hat die Außenministerin ja auch schon angedeutet, dass es natürlich auf der EU-Ebene weiterführende Sanktionen geben kann. Die können sich richten gegen Personen, die eben mit der Hinrichtung und der Verurteilung zu tun haben. Es können aber auch weitere Wirtschaftssanktionen sein. Deutschland ist immer noch nach wie vor einer der wichtigsten Handelspartner des Iran. Da gibt es also auch noch Möglichkeiten. Und dann hat Deutschland natürlich auch noch über den Atomdeal eine weitere Möglichkeit. Sie könnte noch hingehen und bei den Vereinten Nationen dafür sorgen, dass Sanktionen, die man zurückgenommen hat, die man ausgesetzt hat, wieder in Gang gesetzt werden. Also da gibt es schon noch Möglichkeiten, da noch mal oben was draufzusetzen und damit eben auch diejenigen treffen, die verantwortlich sind. Und da geht es dann auch immer sehr schnell um die Revolutionsgarden, wo ja auch die EU sich noch nicht ganz einig ist, dass man die listet als terroristische Vereinigung. Wenn das passieren würde, würde das sicherlich Auswirkungen haben, auch ins Regime hinein.
All das wird man natürlich jetzt in Teheran ganz genau beobachten, was jetzt schon passiert ist und was noch passieren wird. Mit welcher Reaktion muss Deutschland da jetzt rechnen?
Darüber möchte man hier gerade im Auswärtigen Amt gar nicht so gerne reden. Aber klar ist, das weiß man aus vielen anderen Fällen vorher. Es ist ja immer so, die eine Seite tut das eine und dann reagiert die andere Seite, wie man immer so schön sagt, spiegelbildlich. Das heißt, wenn jetzt hier durch die Schließung dieser drei Botschaften ungefähr 30 Leute ausreisen müssen, weil der Grund ihres Aufenthalts entfällt, weil eben ihr Konsulat geschlossen worden ist, wenn 30 Leute gehen, müssen möglicherweise eben auch aus Teheran, aus der deutschen Botschaft 30 Leute gehen oder 30 Diplomaten gehen. Das ist meistens so eine spiegelbildliche Maßnahme, weshalb jetzt nochmal geguckt wird, wie viele gehen wirklich, weil das Ziel ist natürlich immer zu gucken, dass die deutsche Botschaft auch handlungsfähig bleibt in Teheran. Und dann muss man natürlich immer noch mal gucken, und da gibt es natürlich auch eine Reisewarnung, die im Raum steht. Die Deutschen, die im Iran sind, die sollten natürlich auch gucken, ob sie wirklich einen Grund haben, ob es wirklich sein muss, dass sie im Land sind oder nicht.
Einschätzungen von Christina Nagel. Alarmstufe Rot. Diese Warnung vor den massiven Regenfällen im Süden und Südosten Spaniens Anfang der Woche hat die Menschen auf ihren Handys erreicht, aber vielleicht zu spät. Die Wassermassen, die mit Schlamm und Geröll vermischt durch die Straßen geschossen sind, haben fürchterliche Schäden hinterlassen. Autos türmen sich, Straßen und Brücken sind zerstört. Die Zahl der Todesopfer ist inzwischen auf mindestens 158 gestiegen. Und noch immer gibt es keine Endwarnung, im Gegenteil.
Es wird wieder kompliziert, warnt das spanische Radio heute. Im Süden von Andalusien habe es die ganze Nacht schon geregnet und neue Gewitter werden sich von dort über die nördlicher gelegenen Regionen ausweiten. Und für den Norden der Hafenstadt Valencia in Castellón hat der Wetterdienst sogar wieder Alarmstufe Rot ausgelöst. Erst am Freitagnachmittag soll es dort wieder besser werden. Die Regionalregierung Valencias hat entsprechend wieder einen Alarm auf die Handys geschickt. Die Menschen in Castellón sollten zu Hause bleiben und höhere Stockwerke aufsuchen, bis die Behörden Entwarnung geben. Auch der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez sagte heute bei seinem Besuch in der Region: Das Wichtigste ist, dass den Menschen klar ist, dass das Unwetter nicht vorbei ist. Der Wetterdienst hat entsprechende Warnungen ausgesprochen. Ich appelliere daran, dem Folge zu leisten. Wir stehen vor einem Feiertag. Bleiben wir bitte dort, wo die Behörden es empfehlen, zu Hause. Wir retten damit Leben. Zudem kündigen die spanischen Behörden erste finanzielle Hilfen an. Spaniens Regierung hat entsprechende Zusagen gemacht, später rechnet sie auch mit Unterstützung der Europäischen Union. Der Wiederaufbau wird teuer. Medienberichten zufolge soll das Unwetter Schäden in Höhe von mehr als 1 Milliarde Euro angerichtet haben. Dies hatte der Wiederaufbau im Baskenland 1983 nach einer Überschwemmungskatastrophe gekostet. Bei vergangenen Naturkatastrophen kamen die staatlichen Hilfen immer erst sehr spät. Carlos Mazón, der Chef der Regionalregierung Valencias, verspricht deshalb: Wir werden 250 Millionen Euro bereitstellen. Dieser Betrag kann nach Berechnung der Schäden erhöht werden und diese Hilfen sind kompatibel mit den Hilfen des Zentralstaats und anderer Verwaltungen. Das sind direkte und unbürokratische Soforthilfen, damit die Menschen ihr Leben wieder aufnehmen können, zum Kauf von Möbeln oder um die Häuser und Wohnungen instand zu setzen. 6.000 Euro mindestens soll jede und jeder Betroffene als Soforthilfe bekommen. Viele, die die Katastrophe überlebt haben, konnten ja nicht einmal die Kleidung retten, die sie in dieser Nacht getragen haben. Unterdessen kommt erste Kritik am Katastrophenmanagement auf. Die Bevölkerung sei zu spät gewarnt worden, beschweren sich die Menschen in den sozialen Netzwerken. Für den Wetterdienst ist die Zentralregierung des Sozialisten Pedro Sánchez zuständig, für die Warnhinweise an die Bevölkerung jedoch die Regionalregierung des Konservativen Carlos Mazón. Mazón hält dies für den falschen Augenblick für Schuldzuweisungen. Ich möchte nicht die schlechte Politik, die schmutzige Politik machen. Das ist wirklich nicht angemessen jetzt. Meine Prinzipien verbieten mir das einfach. Die Professionalität der Warnsysteme ist nun wirklich belegt, besonders auch in diesem Moment. Damit wird die Debatte jedoch kaum aus der Welt sein. Spanischen Medienberichten zufolge hatte der staatliche Wetterdienst bereits am Dienstagmorgen um 8 Uhr die Alarmstufe Rot für die betroffene Region ausgelöst. Doch die Regionalregierung verschickte die Warnhinweise auf die Handys erst 12 Stunden später.
Unser Spanien-Korrespondent Hans-Günter Kellner. Die Lage bei Volkswagen ist verfahren, auch nach Runde 2 der Tarifverhandlungen. Das Unternehmen fordert von den Beschäftigten 10% Gehaltsverzicht, sonst sei man nicht wettbewerbsfähig. Darüber hat mein Kollege Markus Schubert heute mit Grant Hendrik Tonne gesprochen, SPD-Fraktionschef im Niedersächsischen Landtag. Auch er kennt natürlich die Drohkulisse, vor der sich die Tarifgespräche abspielen. Das sind die 7% Lohn- und Gehaltsplus, mit der die IG Metall in die erste Runde ging, und die 10% Minus, auf die VW dringt. Muss sich die Gewerkschaft darauf einstellen, dass sie ohne Rückendeckung der ihr sonst so politisch nahestehenden Sozialdemokratie in einen Arbeitskampf ziehen würde?
Sie haben erstens völlig recht, es ist guter Brauch, dass zuerst die Tarifvertragsparteien jetzt miteinander verhandeln und auch zueinander kommen. Und jeder kann sich sicher sein, dass wir in Niedersachsen VW, auch die Entwicklung von VW und damit natürlich auch Arbeitsplätze, Kolleginnen und Kollegen, die Arbeit des Betriebsrates weiterhin auch sehr eng begleiten. VW ist für Niedersachsen immens wichtig.
Aber wenn VW die Arbeitskosten nicht durch Lohnverzicht und Nullrunde senken kann, dann eben mit betriebsbedingten Kündigungen und Werksschließungen. Also in welcher Verhandlungslage ist da die IG Metall und ist der Betriebsrat?
Ich glaube, es ist völlig unstrittig, dass VW in einer schwierigen Situation ist. Es hat in der Vergangenheit aber VW, das gesamte Unternehmen, Belegschaft, Betriebsrat, alle gemeinsam immer ausgezeichnet, dass man sich gemeinsam hinsetzt und auch durch eine Krise kommt. Das hat es auch in der Vergangenheit gegeben, mit guten Lösungen, die aber nicht einseitig ausgerichtet sind und sagen, wenn wir jetzt eine Anzahl X an Arbeitsplätzen abbauen, dann ist alles gut. Wenn wir ein Werk schließen, dann wird alles gut. Das ist nicht die einzig alleinige Antwort. Deswegen ist es gut. Und ich will auch sagen, ich bin erfreut, dass am gestrigen Tag ja erstmals auch genau diese Signale gekommen sind, zu sagen, wir vereinbaren jetzt einen gemeinsamen Gesprächsfaden, auch einen Zeitplan, dass wir zueinander kommen. Das ist nach dem, wie ich finde, unnötigen Getöse vom Anfang der Woche ein guter erster Ansatz.
Aber Herr Dorne, wenn der Landeswirtschaftsminister, Ihr Parteifreund Olaf Lies, sagt, es braucht einen konkreten Plan ohne betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen, dann stellt er sich indirekt hinter die Forderung nach Abstrichen beim Lohn. Denn dass der Konzern sich sanieren muss, werden auch Sie nicht bestreiten.
Nein, das bestreitet keiner. Und es bestreitet auch keiner, dass es eine schwierige Lage ist. Aber wir werden auch weiterhin genau darauf hinweisen, dass der einseitige Ruf Arbeitsplätze weg oder Werksschließungen nicht das sein kann, was an allererster Stelle stehen muss. Es geht darum, um Standorte zu kämpfen und es geht darum, um Arbeitsplätze zu kämpfen. Ich finde, das sind wir den Kolleginnen und Kollegen, die bei VW am Band stehen, schuldig. Die haben nämlich an der Krise keine Schuld.
Hat die Talfahrt bei Absatz und Gewinn und der Einbruch im China-Geschäft am Aufsichtsrat vorbei stattgefunden? Also ist die Landesregierung praktisch mit der Öffentlichkeit von der prekären Lage überrascht worden, auch von den drastischen Gegenmaßnahmen, die der Vorstand da ins Auge fasst?
Der Aufsichtsrat wird, wie auch in der Vergangenheit auch immer, am Ende eines Prozesses mit den wesentlichen strategischen Ergebnissen auch befasst sein. Das war in der Vergangenheit so, das wird auch jetzt wieder so sein. Ich glaube, wir konnten aber, wenn wir uns die jüngere Vergangenheit anschauen, sehen, dass wir alle miteinander überrascht waren, beispielsweise von dem sehr plötzlichen Aus der E-Förderung im Dezember 23 und dann auch mit einer sich sehr schnell verschärfenden Situation.
Die Opposition im Land und manche Kommentatoren erzählen die Geschichte im Moment so, Rot-Grün hat VW die Elektromobilität eingeredet, auch gerade im Aufsichtsrat und aufgedrückt und jetzt, wo der Karren an die Wand gefahren ist, tut man überrascht. Was ist verkehrt daran an dieser Erzählung?
Sie ist vom Grunde her verkehrt, weil die in der Opposition, die diese Geschichte erzählen wollen, die Wirklichkeit verkennen. Und dass wir eine Transformation haben, dass wir eine Umstellung hin zur E-Mobilität brauchen, das ist tatsächlich alternativlos. Es werden irgendwelche Geschichten erzählt mit dem Prinzip Hoffnung, es könnte auch irgendwie anders sein. Aber diese strategische Ausrichtung, sie ist richtig. Und ich glaube, wir sind gut beraten, wenn auch im Bund, im Land, dieser Weg mit aller Konsequenz beschritten wird. Das sichert Zukunftsfähigkeit von VW. Wenn wir das jetzt nicht machen, überholen uns andere Länder von außen. Das kann nicht unser Ansatz sein.
Der niedersächsische SPD-Fraktionschef Tonne. Erinnern Sie sich noch? So klang das damals, 2010. Lena holte das bisher letzte Mal für Deutschland den Sieg beim Eurovision Song Contest. Ausgewählt wurde die Niedersächsin bei einem großen Casting der ARD, das aber in Kooperation stattfand mit einem echten ESC-Experten, Stefan Raab. Seitdem ist Deutschland nicht wirklich erfolgreich gewesen. Mehrmals blieben die deutschen Vertreterinnen und Vertreter ganz am Ende des Rankings. Das soll sich ändern. Da setzt die ARD jetzt auf eine Kooperation. Und zwar mit Stefan Raab. Wieder wird es eine Castingshow geben von ARD und dieses Mal RTL. Und das wurde heute in Berlin bekannt gegeben. Warum auch nicht? Hat ja schon mal funktioniert.
The winner of the Eurovision Song Contest is Germany!
Der letzte deutsche Sieg beim ESC. Er liegt mittlerweile 14 Jahre zurück. Beteiligt am Erfolg von Lena Meyer-Landrut 2010 war damals Stefan Raab. Er soll es im nächsten Jahr wieder richten und er hat Lust auf diese Aufgabe. Mit seiner neuen Castingshow Chefsache ESC 2025. Wer singt für Deutschland? Das Ziel ist klar. Er will gewinnen.
Ich mache das ja nicht, weil ich Zweiter oder Dritter werden will. Wir wollen natürlich gewinnen. Also wenn die deutsche Nationalmannschaft zur Europameisterschaft fährt und sagt, wir möchten gerne Dritter in der Vorrunde werden, dann sage ich ja, dann bleibt er direkt zu Hause.
24 Solokünstlerinnen und Künstler oder Bands treten dabei gegeneinander an. Am Ende entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer, wer das Ticket zum nächsten Song Contest bekommt. Ausgestrahlt werden die insgesamt 4 Runden der Castingshow bei RTL und im Ersten. 3-mal schon haben ProSieben und die ARD erfolgreich Beiträge für den ESC gesucht. Die Kooperation jetzt mit RTL ist aber neu. Eine Zusammenarbeit zwischen öffentlich-rechtlichem und privatem TV, das sei grundsätzlich eine gute Idee, sagt die Medienwissenschaftlerin und ESC-Expertin Aida Holje.
Ich finde, diese Kooperation ist das Beste, was dem deutschen Vorentscheid in den letzten Jahren passiert ist. Der Vorteil einer solchen Zusammenarbeit mit dem privaten Sender ist natürlich die Reichweite auf allen Kommunikationskanälen, nicht nur rein im Fernsehen. Und man kann bei einem privaten Sender eine andere Ansprache des Publikums etablieren und eine andere Dramaturgie, weil das Image von RTL nun mal ein anderes ist als das der öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Zwar kam Deutschland 2024 mit dem Sänger Isaac auf einen guten 12. Platz, doch davor gab es viele Jahre mit schlechten Ergebnissen. Die größere Präsenz des ESC könne das Ergebnis und die Stimmung im Land beeinflussen, sagt Stefan Raab.
Ich glaube, dass das wichtig ist, dass man, um die Identifikation mit dem Künstler hinzubekommen, auch vom Publikum, dass man ein bisschen mehr vorher macht, dass sich die Leute dran gewöhnen können, dass man es vielleicht schon schafft, vor dem Eurovision Song Contest Finale einen Künstler zu etablieren, den, wenn es denn geht, viele Leute kennen und dem auch viele Leute die Daumen drücken.
Mehr Aufmerksamkeit für den Song Contest also und an der Spitze Stefan Raab, ein Kenner und Fan des ESC. Ab sofort können Musikerinnen und Musiker sich unter anderem auf eurovision.de um einen Startplatz im ESC-Casting von Stefan Raab bewerben, das im Frühjahr von Barbara Schöneberger moderiert wird. Und vielleicht heißt es dann beim nächsten Song Contest im Mai in der Schweiz.
And finally, our 12 points go to Germany.
Ja, das bleibt zu hoffen. Daniel Kähler über den deutschen Weg zum ESC 2025.
NDR Info. Sport.
Es sind anstrengende Tage für einige Fußball-Bundesligisten, denn viele haben mit 3 Spielen innerhalb von einer Woche schon ein straffes Programm. Der VfL Wolfsburg dürfte aber sehr froh sein, dass er in dieser Woche die Zusatzbelastung DFB-Pokal hatte, Ina Kast.
Ja, denke ich auch, denn es ist ja gut gelaufen für die Wolfsburger. Sie sind durch einen Sieg über Dortmund ins Achtelfinale eingezogen. Und das soll nun auch Rückenwind für den 9. Spieltag in der Fußball-Bundesliga geben. Übermorgen geht es für Wolfsburg gegen den FC Augsburg zu Hause. Und da der VfL den Heimfluch in dieser Pokalwoche endlich besiegt hat, könnte es ja vielleicht nun auch übermorgen mit 3 Punkten zu Hause klappen. Christopher Klein war heute bei der Pressekonferenz für uns dabei.
Natürlich hat dieser Sieg im Pokal gegen den BVB, der erste Heimsieg der Saison, etwas bewirkt in der Mannschaft von Trainer Ralf Hasenhüttl.
Die Fähigkeit, dann so ein Spiel dann auch in der Endphase zu ziehen, so ein enges Spiel mal auf unsere Seite zu ziehen, das ist uns leider zu Hause bis jetzt noch nicht gelungen. Und das war sicherlich das wichtigste Signal, was wir uns selber auch gesendet haben.
Dazu hat es der VfL erstmals in dieser Saison geschafft, 2 Pflichtspiele in Folge ohne Gegentor zu absolvieren. Wie viel das alles wert ist, sagt Hasenhüttl, zeige sich aber erst jetzt in einem Ligaspiel wie gegen Augsburg.
Ich finde, das ist die vom Kopf her viel schwierige Aufgabe, weil jeder glaubt, naja, Augsburg müssen wir eigentlich jetzt schlagen zu Hause, das ist ja oft so.
Ein solches Denken will der Wolfsburger Trainer erst gar nicht aufkommen lassen, denn in der Liga läuft es für den Tabellen-14. Noch längst nicht rund.
Deswegen hinken wir ein bisschen hinterher. Aber nochmal, die Saison ist lang und wir haben schon das Gefühl, dass wir in der Lage sind, dann auch zu klettern. Und die erste Chance ist wieder am Wochenende. Deswegen werden wir die mit aller Macht ergreifen wollen.
Die Chance für den VfL Wolfsburg, nach dem Erfolg im Pokal, auch in der Bundesliga, das erste Heimspiel der Saison zu gewinnen.
Der FC St. Pauli hatte im Pokal weniger Glück. Gegen die favorisierten Leipziger haben die St. Paulianer verloren, sind mit einer 2:4 Niederlage zurückgekehrt. In der Liga heißt die nächste Aufgabe nun Hoffenheim. Gespielt wird bei der TSG. Nach 8 Spieltagen hat der Aufsteiger aus Hamburg bislang nur 5 Punkte sammeln können. Steht auf dem Abstiegsrelegationsrang. St. Paulis Trainer Alexander Blessin spürt deshalb aber keinen besonderen Druck vor dem Auswärtsspiel gegen Hoffenheim.
Druck spüre ich jede Woche von mir aus selber, weil ich grundsätzlich jedes Spiel gewinnen will. Und ob jetzt dann Hoffenheim oder Bayern kommt, das ist in dem Moment echt egal. Wir gehen in das Spiel auch rein und wollen es gewinnen.
Ein Sieg wäre kostbar am Samstagnachmittag, denn Gegner Hoffenheim ist als Tabellen-15. nur minimal vor St. Pauli. Der Tabellenvorletzte Kiel empfängt zeitgleich Heidenheim und erst am Sonntag ist Bremen in Gladbach zu Gast. In der deutschen Eishockey-Liga waren vor dem 14. Spieltag Wolfsburg und Mannheim Nachbarn im Tabellenmittelfeld. Umso bitterer für die Grizzlies Wolfsburg, dass sie das Verfolgerduell heute Nachmittag zu Hause gegen die Adler Mannheim mit 4:6 verloren haben. Und noch eine ganz frische Meldung vom Tennis. Alexander Zverev ist gerade eben ins Viertelfinale beim Turnier in Paris-Bercy eingezogen. Er hat Lokalmatador Arthur Fies in 3 Sätzen besiegt. Gegen ihn hatte Zverev das Finale am Hamburger Roten Baum in diesem Jahr noch verloren.
Vielen Dank an Ina Kastas, unsere Sportredaktion. Und das waren unsere NDR Info, Themen des Tages. Und jetzt haben wir noch